Wir sollten langsam dort hinübergehen, sagte Tolland mit einer Kopfbewegung zur Mitte der Habisphäre. Die NASA holt jeden Moment den Meteoriten an die Oberfläche.
Wie will die NASA den Meteoriten denn nach oben bekommen?
Dr. Ming schaute Rachel an.
Wir waren alle zunächst ziemlich ratlos. Erst Dr. Menga von der Universität New Hampshire, Fachgebiet Glaziologie, hat einen vernünftigen Weg aufgezeigt.
Und was hat der Mann vorgeschlagen?
Die Frau, sagte Dr. Ming verschmitzt. Dr. Menga ist eine Frau.
Die Fahrt in der Limousine vom CNN-Studio zurück zu Sextons Büro kam Gabrielle Ash sehr lang vor. Der zufriedene Ausdruck, den sie im Gesicht von Marjorie Tench gesehen zu haben glaubte, als diese ins Auto stieg, verursachte ihr Kopfschmerzen. Sextons Handy meldete sich. Der Senator sprach begeistert in das kleine Gerät hinein.
»Fantastisch! Um 18 Uhr? Ausgezeichnet. Ich habe hier in Washington eine kleine Wohnung, sehr gemütlich. Sie haben doch die Adresse? Okay, ich freue mich auf unser Treffen.«
»Ein neuer Sexton-Fan?« erkundigte sich Gabrielle anschließend.
»Es werden immer mehr«, sagte der Senator. »Der Mann ist ein Schwergewicht und könnte uns auf der Zielgeraden Rückenwind geben. Ich muss mich um diese persönlichen Verbindungen kümmern.«
Das Zentrum der NASA-Habisphäre wurde von einem 5,5 Meter hohen Gestell aus Montageteilen beherrscht. Unter diesem Turm standen mehrere mit Stahlplatten verschraubte Winden, die von Klammern auf dem Eis festgehalten wurden. Stahltrossen liefen von den Winden zur Turmspitze hinauf und von dort über Rollen nach unten, wo sie in schmalen Bohrlöchern im Eis verschwanden. Einige NASA-Männer hielten an den Winden die Stahltrossen unter Spannung.
»Gleichmäßig anziehen, verdammt!« rief eine weibliche Stimme.
Rachels Blick fiel auf eine kleine Frau in einem gelben, ölverschmierten Schneeanzug. Sie stampfte auf und ab wie ein unzufriedener Feldwebel.
»Hey, Nora!« rief Corky. »Nun hör schon auf, die armen Jungs von der NASA herumzukommandieren. Flirte lieber ein bisschen mit mir.«
Die Frau drehte sich noch nicht einmal um.
»Das kann doch nur wieder dieser Marlinson mit seiner Piepsstimme sein. Junge, komm wieder, wenn du die Pubertät hinter dir hast.«
Tolland mischte sich ein. »Nora, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit, damit ich Sie mit jemand bekannt machen kann?« Beim Klang von Tollens Stimme drehte sich Nora sogleich um. Ihr ruppiges Benehmen fiel schlagartig von ihr ab.
»Mike!« Strahlend kam sie herangelaufen. »Ich habe Sie seit Stunden nicht mehr gesehen.«
»Ich habe meinen Dokumentarfilm geschnitten. Nora, ich möchte Ihnen Rachel Sexton vorstellen. Sie ist auf Bitten des Präsidenten gekommen. Senator Sedgwick Sexton ist Ihr Vater.« Ohne den Handschuh abzulegen, gab Nora Rachel einen halbherzigen Händedruck.
»Willkommen auf dem Gipfel der Welt!«
Rachel lächelte. »Dankeschön.« Überrascht bemerkte sie, dass Nora Menga angenehme verschmitzte Züge hatte. Ihre braunen Haare waren von grauen Fäden durchzogen, ihre Augen blickten mutig und scharf. Sie hatte eine sterlende Selbstsicherheit, die Rachel auf Anhieb gefiel.
»Nora, können Sie Rachel erklären, was Sie da tun?« fragte Tolland.
Menga führte Rachel zum Arbeitsgerüst, gefolgt vom Rest der Gruppe.
»Sehen Sie die Bohrlöcher im Eis? Durch sie haben wir extrem belastbare Schrauben mit Ösen eingeführt und unten in den Meteoriten eingedreht. Anschließend haben wir einen Stahltau und Haken angebracht und uns damit die Ösen geangelt. Jetzt holen wir die Trossen wieder ein.«
Dann zeigte Nora hinauf zur Spitze des Gerüsts, von wo ein schmales rotes Lichtbündel aufs Eis strahlte und durch ein winziges Schmelzloch weit in die Tiefe drang.
»Das ist ein Gallium-Arsenid-Laser. Der Strahl ist äußerst energiereich. Wir heizen den Meteoriten zum Hochziehen auf.«
Rachel war beeindruckt. Der Meteorit war zu dicht, um zu schmelzen, und heizte sich von der absorbierten Hitze auf, bis das Eis um ihn herum zu schmelzen begann. Wenn die NASA-Mannschaft mit den Winden Zug ausübte, schmolz der heiße Stein sich einen Kanal nach oben durchs Eis.
»Wieso stehen hier überall diese Pylonen herum?«
Rachel deutet auf die rot-weißen Absperrhüte, die um das Hebegerüst verteilt waren. Nora hob einen der Hüte kurz hoch. Ein rundes Loch kam darunter zum Vorschein.
»Hier sollte man nicht hintreten. Wir haben Bohrungen vorgenommen, um die innere Struktur des Gletschers zu überprüfen. Die Tiefe, in der ein Objekt begraben liegt, ist ein Maßstab dafür, wie lange es dort gelegen hat. Zur Prüfung der Genauigkeit unserer Messungen führen wir eine großräumige Untersuchung des Messgebiets durch, um sicherzustellen, dass das Gebiet ein einziges massives Eisstück ist.«
»Und wie sieht es bei diesem Gletscher aus?«
»Eine perfekte Tafel aus einem Stück. Dieser Meteorit hat seit seinem Aufprall im Jahre 1716 unberührt im Eis geruht.
Sie wissen genau, in welchem Jahr er heruntergekommen ist?
Na klar, deshalb hat man mich doch gerufen, ich kann im Eis lesen.
Tolle nickte. Übrigens, das von Dr. Menger errechnete Datum 1716 stimmt genau. Die NASA hat dieses Jahr schon errechnet, bevor wir herkamen.
Dr. Menger konnte die Arbeit der NASA bestätigen. Zufällig kennen wir Berichte von frühen Forschungsreisenden, ergänzte Nora, die 1716 im nördlichen Kanada einen hellen Feuerball am Nordhimmel gesichtet haben. Der Meteorabsturz wurde nach dem Namen des Expeditionsleiters als Jungersol-Meteor bekannt.
»Dr. Menger«, rief einer der NASA-Männer an den Winden, »die Verschleißung der Trossenden ist schon zu sehen.«
Die Fäuste in die Hüften gestemmt, nahm Nora Menger ihre Domäne in Augenschein.
»Okay, dann wollen wir die Titanic mal heben«,